Ja, wir haben heute das Finale unserer kleinen Serie, ich habe es eben bereits schon gesagt. David ist durch viele Tiefen in seinem Leben gegangen, darum lautete die Serie "Aus der Tiefe rufe ich zu dir". Und ich hoffe, das hat einigen von euch eine Perspektive eröffnet. Nicht jeder hat mit Wahnsinnstiefen zu tun, vielleicht gerade im Moment. Vielleicht sind es nur kleine Dinge, aber wir haben alle Dinge, die uns Sorgen machen, Nöte, die plötzlich ins Leben kommen oder vielleicht auch Dinge, wo ich mit meiner eigenen Natur hadere, mit meiner eigenen Persönlichkeit. Und ich hoffe, das konnte uns Mut machen, echt so auf Gott, auf Jesus zu schauen. Wir haben heute sozusagen eine Zusammenfassung des Ganzen und das ist der Psalm 18. David fasst das zusammen am Schluss all dieser Nöte, durch die er gegangen ist. Und ich will heute mehr Wort Gottes haben und weniger labern. Ja? Also das wird heute wirklich mehr Wort Gottes sein. Ich sage euch auch, warum ich das schon mal sage. Wir haben nämlich heute 52 Verse. Das ist der fettlängste Psalm. Bitte nicht rausgehen. Die Ordner haben die Türe schon zugerammelt. Aber keine Angst. Es wird nicht länger sein. Das hat so stark zu mir gesprochen in der Vorbereitung. Am Anfang dachte ich, oh, das ist aber lang. Aber dann hat es so stark zu mir gesprochen und mein Gebet ist wirklich, dass es genauso zu dir reden kann. Und es heißt im Vers 1, steht hier von David, Psalm 18, von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand all seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. So waren die Lieder damals, ja. Das waren schon richtige kernige Lieder, die man da gesungen hat. David steht dahinter und schaut sich das an. Und wir wollen das jetzt mal gemeinsam mit ihm tun und wollen das auf uns wirken lassen. Es beginnt mit den ersten Versen und die hören wir uns mal jetzt an.
Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. So werde ich von meinen Feinden errettet.
Schau dir das mal an, was da steht. Man könnte jetzt jede einzelne Aussage auseinandernehmen und sehr intensiv über diese Dinge reden. Was er hier schreibt, gibt zutiefst das wieder, was ich als erste Überschrift gewählt habe, meine Identität. Meine Identität. Gott ist mir alles, meine gesamte Identität, ja. Dieses herzlich lieb habe ich dich, Herr. Das hat Luther so übersetzt. Wir schauen uns das heute anhand der Luther an, weil die Hörbibel ja auch mit Lutherbibel gelesen wurde. Herzlich lieb habe ich dich. Luther hat versucht, das wiederzugeben. Das ist eine ganz intensive Form dessen zu sagen, ich liebe dich. Ein ganz emotionales, ich liebe dich. Und das hat David halt erlebt. Durch Leid. Wir fragen uns manchmal, warum lässt Gott Leid zu? Und ein Punkt, warum Gott Leid zulässt, damit wir in diesen Zeiten der Tiefen sehen, wie Gott hilft. Ich fand einen Satz richtig stark vor 2 Wochen. Harald hat das gesagt. Wenn es nicht regnet, brauchen wir keinen Schirm. Eine ganz einfache Weisheit. Das hat so zu mir gesprochen, wenn es nicht regnet, brauchen wir keinen Schirm. Das heißt, wenn es mir gut geht, wenn die Sonne scheint, brauche ich auch den Schirm nicht, sprich Gott. Und deshalb ist es oft so, dass wir in Zeiten des Tiefs ganz häufig Gott in seiner tiefen Dimension erleben. Ich habe gerade die Biografie gelesen von Dietrich Bonhoeffer, der 2 Jahre von der Gestapo gequält wurde, gefoltert wurde, verlegt wurde, immer wieder hungern musste. Und wie er Tiefen in seinem Glaubensleben, also nicht Tiefen im Sinn von, dass Gott ganz weit weg war, sondern erlebt hat, wie Gott ihn durchgetragen hat. Und deshalb dürfen wir sogar dankbar sein. Hier heißt es im Vers 4, gepriesen rufe ich zum Herrn, Oder ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten. Elberfelder sagt, gepriesen rufe ich zum Herrn. Wir können somit sagen, preis den Herrn, wenn wir durch Tiefzeiten gehen. Das lässt sich natürlich jetzt mal leicht sagen, aber tatsächlich, Gott kann das benutzen, um dir in einer ganz besonderen Weise nah zu sein. Und David wiederholt jetzt nochmal, was ihn so geplagt hat. Und da hören wir jetzt einfach nochmal rein.
Es umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.
Die Erde bebte und wankte.
Was kann das sein? Es umfingen mich Todesbande, Fluten des Verderbens, Totenreich. Das hat den Geruch des Todes. Und wenn man richtig unten durchgeht, dann kann man diesen Geruch des Todes riechen. Das kann Verleumdung sein, wie wir das letzte Woche gehört haben. Das können vielleicht irgendwelche Feinde sein. Das kann ein Verlust sein. Wir hatten am Freitag eine Beerdigung von lieben Leuten hier in der Gemeinde, die ihre Mutter im Alter von 68 Jahren verloren hatten. Das kann auch Sünde sein, die mich plagt, die mich runterzieht. Egal, was es ist, das macht einem Angst. Ich hatte öfters Charles Spurgeon zitiert, einer der größten Prediger, der jemals gelebt hat in England. Und er hatte mit 22 Jahren schon so viel Menschen, die sich scharten, seine Predigten zu hören, dass er in eine öffentliche Halle ausweichen musste, wo Tausende Platz hatten. Also ich habe euch ein Bild von Spurgeon mitgebracht. Und diese Halle, keine Ahnung, wie viele Menschen da reinpassen, es gibt da nur ein Gemälde, 1858 predigte er in dieser Konzerthalle. Und während er predigte, schrie plötzlich einer, Feuer! Es war gar kein Feuer, das war jemand, der wollte da Panik auslösen. Und das hat er auch erreicht. Es brach voll die Panik aus, die Leute strömten zu den Ausgängen. Damals gab es noch nicht so Brandschutzverordnung wie heute, ja. Auf alle Fälle in dieser Panik, Spurgeon versuchte die Leute zu beruhigen. Also ihr seht ihn so mittendrin stehen, ja. Und es gelang ihm nicht. Es gab 7 Tote, 26 schwer Verletzte, die sich gegenseitig erdrückt hatten. Er hat einen Nervenzusammenbruch erlitten und in der Folge dessen wurde er so fertig gemacht in der Presse. Es ging durch alle Lande, sie haben Karikaturen gemalt, sie haben ihn angeklagt, er würde Leute umbringen und alles Mögliche. Er war wirklich fix und alle. Und da passt das hier auch ganz gut, wo es hier heißt, es umfingen mich des Todes Bande. Spurgeon beschreibt das so. Da brachen die Fluten Belials los, man könnte auch sagen vom Teufel. Und die darauf folgenden Bemerkungen eines großen Teils der Presse waren äußerst boshaft und ruchlos. Da war meine Seele in großer Drangsal, denn ich war umringt von Weh des Todes und den Lästerungen unbarmherziger Menschen. Und in dieser Not rief er zu Gott. Und dann schreibt er, natürlich alles so ein bisschen in der Sprache des 19. Jahrhunderts, im Kommentar hier zu diesem Psalm aus der Schatzkammer Davids hat er ja einiges geschrieben. Aber oh, wie viel Gnade war dennoch in dem Allem und welch süßen Honig göttlicher Güte reichte der Herr mir aus diesem Löwen der Trübsal. Fürwahr, mein Gott hat mich erhört. Bist du in übler Lage, teurer Freund? Lerne aus unserem oder aus meiner Erfahrung, dem Herrn zu trauen, der seine Erwählten nicht verlässt. Und hier heißt es jetzt, er hörte meine Stimme von seinem Tempel. Wo ist denn der Tempel? Von welchem Tempel redet er hier? David, was meint ihr? Der Tempel in Jerusalem, der war noch nicht gebaut, als David das hier schrieb. Der Himmel? Ja, Gott hört vom Himmel. Aber wisst ihr was? Es heißt im 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das heißt, wenn du zu Gott rufst, wenn du zu Gott schreist, dann hört Gott. Und du musst nicht schreien und er ist irgendwo weit, weit weg im Himmel, sondern du schreist und es erreicht das Herz. Weil wenn du als Mensch, der Jesus lieb hat, Jesus im Herzen hat, dann erreicht es Gott. Und man könnte sagen, es geht von Herz zu Herz. Wenn du aus dem Herzen heraus zu Gott schreist, bleibt es im Herzen. Es erreicht Gott direkt. So hat es Spurgeon erlebt. So habe ich es oftmals erlebt und viele von euch auch. Das macht Gott. Egal, was die Not auch ist, ja, das können Angriffe sein, das kann sogar wirklich auch Sünde sein, die dich irgendwie im Griff hat. In dem Moment, wo du zu Gott schreist, bewegt sich was. Ist dir das schon mal, natürlich ist dir das schon mal so gegangen, du rufst, du schreist und es tut sich nichts, oder? Kennst du das? Ja? Wir kennen das alle. Und jetzt kommt was ganz Starkes. Jetzt zeigt David, wenn du zu Gott schreist oder er sagt, ich habe zu Gott geschrien und in dem Moment passiert in der unsichtbaren Welt was. Nämlich Gott hört das und Gott setzt sich in Bewegung und David drückt das in einer ganz emotionalen Art und Weise aus, nämlich in Form eines Sturms. Also das ist so von seiner Tragweite, von der Poesie bestimmt, wie er das ausdrückt. Und jetzt hör mal, du schreist zu Gott und jetzt passiert Folgendes.
Die Erde bebte und wankte und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Fittichen des Windes. Er machte Finsternis ringsum zu seinem Zelt. In schwarzen, dicken Wolken war er verborgen. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin, mit Hagel und Blitzen. Der Herr donnerte im Himmel. Und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Blitzen. Er schoss seine Pfeile und streute sie aus, sandte Blitze in Menge und jagte sie dahin. Da sah man die Tiefen der Wasser, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Odem und Schnauben deines Zornes.
Er streckte seine Hand aus von der Höhe.
Und jetzt ist die Frage, was löst das aus bei dir, wenn du solche Verse liest? Also ganz ehrlich, ich komme aus dem Hintergrund, wo das was getriggert hat, ja, Zorn Gottes, genau so ist es. Ich habe heute Morgen keine stille Zeit gemacht, gleich trifft mich der Blitz, während ich hier auf der Morgentoilette sitze oder was auch immer, ja. Solche Geschichten, oh, der Blitz und Schnauben und Drohen. Und tatsächlich ist es so, wenn du Gott gegen dich hast, dann ist es der heilige, schreckliche Gott. Aber in welchem Kontext ist das hier geschrieben? David schreit seine Not zu Gott, ja? Er schreit zu Gott und er sagt, ich habe geschrien und während ich schrie, geschah, dass Gott eingriff. Hört mal, nämlich Gott, dieser mächtige Gott, setzt sich in Bewegung und dann heißt es weiter,
streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir.
Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit.
Gott hat Lust an dir. Ja, hier ist dieser gewaltige Gott dargestellt. So wie viele auch denken, wie Gott ist. Distanziert, unnahbar. Aber David macht deutlich, ich schreie zu Gott und während ich schreie und höre eigentlich gar nichts, ich bin immer noch umgeben von der Not, du kennst das, ja, du kennst die Situation, währenddessen passiert in der unsichtbaren Welt etwas. Gott bewegt sich nicht nur, sondern Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung. Und das endet jetzt in der Summe dessen, nur er streckte seine Hand aus von der Höhe, fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Das ist so hammerermutigend. Und ich hoffe, du kannst etwas spüren von dem. Wenn du Jesus, mit Jesus lebst, wenn du das tun willst, was er will, du gehst durch Notzeiten, du schreist durch Gott, dann passiert da im Hintergrund was. Das kriegst du jetzt nicht mit, aber es passiert etwas, das haben wir eben gesehen. Und es passiert etwas, Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um dir zu helfen, wie es hier heißt. Er streckt seine Hand aus von der Höhe, umfasste mich und zog mich aus großen Wassern. Und das Ergebnis unten, denn er hat Lust zu mir. Er hat Lust an dir. Hat Gott Lust an dir? Hat Gott Lust an dir? Das ist hammerstark. Wie steht es mit dir, wenn du denkst, okay, das gilt für David, aber nicht für mich? Ja? Gott hat Lust an David, er war ja der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wie steht es um mich? Gott hat Lust an dir. Und es kommt jetzt ganz darauf an, wie du dich siehst. Ob du sagst, nee, ich sehe eigentlich nur den ersten Teil. Ja, dieser zornige Gott, der weiß, was ich alles getan habe und verbraxt habe. Oder ob du sagst, doch, Gott hat Lust an mir. Und das beschreibt David jetzt in dem nächsten Teil, wo er seinen Stand beschreibt, wo er sich befindet. Hört euch das mal an.
Tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte die Wege des Herrn und bin nicht gottlos wider meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen und seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Heiligen bist du heilig und gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Denn du hilfst dem elenden Volk.
So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du sagst, ja, siehst du, das ist halt David, der war halt gerecht und heilig. Ist mal klar, dass Gott Lust an David hat, oder? Oder du bist halt ein Bibelkenner und du sagst, Moment, was nimmt denn der seinen Mund so voll? Also gegenüber David, da bin ich ein Engel. Oder? Wisst ihr, was David alles so getan hat? Nennt doch mal so eine Sache, die euch gerade so in den Sinn kommt. Mord, Ehebruch, Affäre, ja? Auftragsmord. Und du denkst, was? Und Moment mal, was habe ich gerade hier gelesen? Gerechtigkeit, meine reinen Hände, ich bin ohne Tadel. Das hört sich ja fast an wie Trump und Hillary zusammen, ja? Große Dinge reden, schaut mal, was wie viele tolle Leute sind und im Hintergrund werden die Leichen ausgegraben. Aber das hat nichts mit Trump und Hillary zu tun, sondern hier müssen wir etwas erkennen. Und es ist Gottes Gnade, genau, warum wir genau den David haben, der in dieses Bild reinpasst und warum genau David sagt, ich bin gerecht, ich habe reine Hände, ich bin ohne Tadel. Die Frage ist nämlich, woran macht er denn seine Gerechtigkeit fest? Also entweder heuchelt er extrem, ist völlig neben der Kappe, nimmt den Mund voll, oder woran macht er seine Gerechtigkeit fest? Und das ist der Schlüssel. Und das möchte ich uns nochmal vor Augen führen. Wir hatten uns vor 3 Wochen den Psalm 51 angeschaut. Diesen Psalm hat David geschrieben, nachdem Nathan zu ihm kam und ihm gesagt hat, Junge, du bist so ein mieser Sünder. Schau mal, was du gemacht hast. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er tut Buße. Und es heißt dann im Kapitel 51, Vers 9, er ist voll am Boden und er sagt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Er war völlig am Boden. Kennst du das? Und nicht, weil die Feinde ihm so bös taten, sondern weil er es verbockt hat. Und er war völlig am Boden. Und dann betet er im Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Gott, es tut mir leid. Mach mein Herz neu. Vergib mir. Wie kann ich das jemals gut machen? Und es ist ja auch so, ey, wenn das einer von uns getan hätte, du wärst weg. Du wärst für alle Zeiten weg. Es sei denn, du heißt Hoeneß und wärst wieder zum Präsident gewählt von Bayern München. Ja? Aber du wärst weg für alle Zeiten. Wie kann David das einfach so sagen? Vers 14 sagt er, lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Die Antwort ist, er hat sich gedemütigt vor Gott, er hat Buße getan, wirklich tief am Boden war er und hat gesagt, Gott vergib mir, stell mich wieder her. Und Gott hat ihn 100% wiederhergestellt. Es ist eine hundertprozentige Wiederherstellung. Ich denke gerade an jemanden, der kam auf mich zu und hat gesagt, aufgrund einer Sünde, die er getan hat, hat gesagt, ich habe jetzt einen schwarzen Punkt in meinem Leben auf meiner Weste, der wird nie wieder weggehen. Weil das ist eine Sünde, die wird auch bei Christen nicht vergeben oder was auch immer. Stimmt das? Stimmt so eine Aussage? Nein. Und das ist das Starke, dass wir sehen, wir haben hier einen David, der offensichtlich auch Probleme hatte mit Sexualität, sag's mal so, offen wie es war bei ihm, aber der sich immer gedemütigt hatte über diese Sache und hat gesagt, Gott, steh mir bei, hilf mir, vergib mir, gib mir Kraft, und der nachher sagen kann, solche Dinge in den Wort nehmen kann, in den Mund nehmen kann, meine Gerechtigkeit, Reinheit meiner Hände, weil er sich voll und ganz bewusst war, dass Gott ihn vergeben hat. Und das Zauberwort heißt Gnade. Im Vers 51, im letzten Vers heißt es, der seinen König großes Heil gibt und Gnade erweist seinem gesalbten David und seinem Haus ewiglich. Und wisst ihr, was Gnade ist? Gnade ist unverdient. Immer wenn du denkst, eigentlich habe ich es ja verdient, ich bin ein guter Christ, dann hast du es teilweise nicht, dann hast du es nicht kapiert. Dann bist du vielleicht wie der Pharisäer, der hinten steht, ach, danke Gott, dass ich nicht bin, wie dieser Zöllner, also der vorne stand, wie dieser Zöllner da hinten. Und der einfach betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Gnade ist zu verstehen, ich habe es nicht verdient. Und dann kommt Gott 1000 Jahre später. David konnte nicht wissen, wie macht Gott das mit der Vergebung. Er appellierte nur an Gott. Er wusste, Gott hat ihm vergeben. Und 1000 Jahre später kam der Sohn Davids, Jesus Christus. Und in Kolosser 2, Vers 14 steht, den Schuldschein, der auf deinem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt dich anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus stellt wieder her, und das ist die Gerechtigkeit, so heißt es in Römer 1, Vers 17, die vor Gott gilt. Es ist nicht meine Gerechtigkeit aufgrund meiner Taten, aufgrund meiner Werke, sondern aufgrund dessen, was Gott getan hat. Du sagst, kenne ich alles, schon 1000 Mal gehört. Mag sein, aber hast du das verinnerlicht? Wenn du das nämlich verinnerlicht hast, wenn dir das bewusst geworden ist, ich spreche jetzt zu dir, der du schon lange Jesus nachfolgst, dann darfst du dir deinem Stand bewusst sein, den du vor Gott hast, und dann darfst du auch so kühn sein. Und wenn du dann noch von diesem zornigen Gott sprichst, der jetzt sauer ist auf dich und so weiter, dann hast du etwas nicht verstanden. Verstehst du? Das ist das ganze Bild, was wir hier sehen. Wir sehen hier Gott in seiner Macht, und dann darfst du auch Jesus, dann darfst du auch Gott anflehen, und dann darfst du wissen, er hört, er handelt genauso wie bei David, und er kommt zu dir, er hilft dir raus. Das hilft dir, ein neues Gottesbild zu bekommen, ihn zu erkennen als liebenden Vater, der nicht mehr dein Richter ist, dein Ankläger, sondern er ist dein Vater, der dir hilft. Und wenn du hier Gast bist und du hörst das erste Mal, dann gilt das für dich, für alle. Wer den Namen des Herrn heißt, es anrufen wird, wird errettet werden. Du schaffst es nicht aus eigener Gerechtigkeit. Und dann bekommst du Vergebung und Gott ist da. Und deshalb ist dieser Exkurs, den ich hier nochmal genannt habe, so wichtig. Vers 26 haben wir eben gelesen, dann am Schluss dieser Verse da, gegen die Heiligen bist du heilig. Wer ist denn heilig? Du, wenn du Jesus hast. Nicht dem Zustand nach, auch dem Stand nach, weil du immer wieder zu Gott kommst, zu Jesus, der dir vergibt. Natürlich ist Gott nicht blind. Er weiß, was da alles steht. Aber die Schuld hat Jesus auf sich genommen. Gott wurde Mensch. Gegen die Heiligen bist du heilig. Gegen die Treuen bist du treu. Und Treue heißt, immer wieder zu ihm zu kommen. Aber es heißt auch, gegen die Verkehrten bist du verkehrt. Das heißt, wenn ich einen anderen Weg gehe und sage, Gott, ich will mit denen nichts zu tun haben, dann wirkt das natürlich anders. Dann ist Gott genau das, wie du es eben gelesen hast. Wir müssen Gott nicht zum Feind haben. Und David erklärt dann nochmal in seinen Worten, wie er die Hilfe erlebt hat. Und da drückt er es nochmal aus.
Du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.
Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich, und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken.
Ich will meinen Feinden nach.
Vers 30, ja. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein bekannter Vers. Egal wie hoch das Hindernis ist oder die Mauer ist, dieses Bewusstsein, was wir uns eben angeschaut haben, das verleiht dir Flügel. Ja, so kann man es im wahrsten Sinne des Wortes. Das verleiht dir Flügel. Und du darfst wissen, egal was kommt, Gott ist kein Ding zu hoch, zu groß. Und er hilft dir, da vorwärts zu gehen. Wir haben ihn in Vers 31 gehört. Gottes Wege sind vollkommen. Das heißt, es gibt keinen besseren Weg. Die Worte des Herrn sind durchläutert. Das heißt, es gibt keine größere Wahrheit. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Das heißt, es gibt keinen effektiveren Schutz. Also das ist echt ein Psalm, den könntest du dir jeden Morgen mal durchlesen. Geht nur 5,5 Minuten. Ja. Und das auf dich wirken lassen, das braucht gar keine großen Auslegungen. Das spricht für sich. Und du erlebst, wie er dich beflügelt und dir hilft durch den Alltag. Und David sagt dann ab Vers 32, denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Wer sonst? Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Und leider haben wir dann auch manchmal Zeiten des Tiefs, dass du erstmal da hinkommen musst zu erkennen, nein, niemand anderes kann mir helfen, nichts anderes. Das können noch so gute Freunde sein, das kann der Ehepartner sein, das kann der Seelsorger sein oder was auch immer. Letztendlich, nichts kann mir darüber hinweg helfen, wenn ich nicht Gott zu meiner ersten Anlaufstelle habe. Das sagt er, Gott rüstet mich aus, er macht meine Füße gleich Hirschen, stellt mich auf die Höhen und so weiter. Er lässt mich streiten, du gibst mir den Schild des Heils. Und darum hat David keine Angst. Und darum brauchst du keine Angst zu haben, wenn du ihm vertraust. Und das geht dann sogar so weit, dass es nicht einfach nur ist, danke Gott, dass du mir hilfst, irgendwie durch das Leben zu kommen, sondern das geht dann so weit, dass Gott dir Kühnheit gibt, den Widrigkeiten ins Auge zu schauen. Wir haben ja mal von den drei Döks gesprochen. Ja? Der Dök um dich rum, der Dök in dir und der große Dök, der uns ständig versucht, eins reinzudrücken. Ja? Aber das gibt dir Kühnheit und das schafft Gott im Laufe der Zeit und diese Kühnheit lässt dich ins Angesicht deines Feindes blicken. Und David drückt das aus. Das hört sich ein bisschen tough hier an, aber hören wir da auch mal rein, wie er so über die Feinde redet.
Nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will sie zerschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können. Sie müssen unter meine Füße fallen. Du rüstest mich mit Stärke zum Streit. Du wirfst unter mich, die sich gegen mich erheben. Du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. Sie rufen, aber da ist kein Helfer zum Herrn. Aber er antwortet ihnen nicht. Ich will sie zerstoßen zu Staub vor dem Winde. Ich werfe sie weg wie Unrat auf die Gassen. Du hilfst mir.
Okay, auch hier wieder. Sind das für Sätze? Aber hier spricht kein hartherziger Mensch. Der blind ist vor Hass. Tatsächlich richten sich seine Worte gegen das Böse. Es ist auch gut, eine Anlaufstelle zu haben, wenn du von Menschen gequält und bedrängt wirst. Ich habe irgendwann erzählt von Bonhoeffer, ja. Er drückt das aus in seinem Briefverkehr, in seinem Schriftverkehr, in seinen Gebeten, dass er diese Wut, die er empfand gegen seine Bedränger, die hat er bei Gott losgelassen. Und Gott gab ihm Liebe für seine Folterknechte. Das ist unwahrscheinlich. Das heißt, wir sind ja emotionale Menschen. Das heißt, ich darf meine Emotionen bei Gott loslassen. Und nur um das auch zu sagen, wenn du den Eindruck hast, hier spricht einer voll von Hass, dann hätte er das erste, was er, die erste Möglichkeit, die er hätte nutzen können, hätte Saul gelyncht. Das hat er nie gemacht. Er hätte 1000 Möglichkeiten gehabt, er hat es nicht getan. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, als Saul dann umgebracht wurde, war er so am Boden, dass er gerade mal einen Psalm geschrieben hat zu Saul und seinem Sohn Jonathan, die in der Schlacht umgekommen sind, beziehungsweise die umgebracht wurden, weil ihm das leid tat. Im Grunde genommen richtet sich hier das gegen das Böse, was hinter den Angriffen steht. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, die in der Finsternis herrschen. Und da, wie gesagt, wieder diese Sache, die wir uns damals beim Dirk angeschaut haben. Ja, der Teufel versucht, uns runterzuziehen. Mit unserer eigenen Natur, mit unserer Sünde oder mit Anfeindungen, die da sind. Manchmal auch durch die liebsten Menschen um uns herum. Und manchmal auch ganz direkt. Und Gott stellt dich auf die Füße. Vielleicht bist du noch nicht da, du bist noch im Prozess. Aber vielleicht hast du den Anfang gemacht in den letzten Wochen, durch diese Serie zu sagen, und Gott, da will ich hinkommen. Du stellst mich wieder her. Und jetzt will ich nicht nur die Wiederherstellung, sondern ich möchte voll Kühnheit vorwärts gehen. Wenn ich morgen auf die Arbeitsstelle fahre, dann möchte ich nicht dahin fahren mit Angst, mit schlotternden Knien. Oh, wie gehe ich damit um? Oder sogar mit Hass. Sondern mit Kühnheit, mit einer positiven Gesinnung zu wissen, Gott, du bist mit mir. Und wenn ich gleich wieder diesen Abteilungsleiter begegne, du bist da. Du leitest mich. Ich kann ihm ins Gesicht schauen. Und Gott wird dir diese Kraft geben, die Kraft seines Heiligen Geistes, die dich über den Dingen stehen lässt. Nicht hochmütig, aber auch nicht niedergeschlagen oder niedergeschmettert. Denn das Ziel, und da kommen wir jetzt zum Finale dieses Psalms, das Ziel ist, Gott hat ja einen Plan mit deinem Leben. Gott führt dich ja in eine Berufung hinein, dass du wandeln kannst in den Wegen, die Gott für dich bereitet hat. Und damit er das tun kann, führt er dich durch diese ganzen Etappen, die wir uns eben angeschaut haben. Schaut mal, was das Finale war bei David.
Du hilfst mir aus dem Streit des Volkes und machst mich zum Haupt über Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. Söhne der Fremde müssen mir huldigen. Die Söhne der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.
Der Herr lebt. Gelobt sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Vergeltung schafft und zwingt die Völker unter mich, der mich errettet von meinen Feinden. Du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir von den Frevlern.
Nun, nicht jeder wird König werden wie David. Ja? David war am Ziel seiner Reise, seiner Berufung angelangt. Aber all die Erlebnisse, die du mit Gott machst, all die Erlebnisse, die du durch diese tiefen Täler machst, die werden dazu beitragen, dass du in deine Berufung hineinkommst. Du brauchst nur ein Ja dazu, dass du sagst, ja Gott, ich habe ein Ja dazu. Ich werde nicht aufgeben, ich werde an dir festhalten und ich weiß, dass du mich zum Ziel bringst. Gott wird das machen. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Und interessanterweise könnte man jetzt diesen Psalm nochmal nehmen und auslegen hin auf Jesus. Das ist nämlich ein messianischer Psalm. Der spricht prophetisch über Jesus. Wir können das hier sehr schön sehen, wo es hier heißt, du machst mich über zum Haupt über die Heiden, aus allen Völkern beten Menschen ihn an. Ja, hier heißt es, die kommen zu David, knien sich vor ihm nieder und was auch immer. Und alle werden sich beugen vor ihm am Ende. Also das kann man eins zu eins übertragen. David auf Christus. Auch das ist wieder eine interessante Parallele. Jesus ist in diese Welt gekommen, erster Advent, um uns zu erlösen. Nicht nur, um uns zu erlösen, Sünde zu vergeben und uns ewiges Leben zu geben. Das ist an sich das Größte überhaupt. Sondern er ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu vergeben, um uns zu neuen Menschen zu machen und um uns in unsere Berufung hineinzuführen. Und so darfst du mit Jesus unterwegs sein, ja? Kolosser 2, Vers 9, ich bete das jeden Tag, habe das in meinem Gebetskalender drin stehen. Da steht, denn in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle, und dann bete ich immer, da heißt eigentlich, habt ihr Teil, dann bete ich einfach, an dieser Fülle habe ich Teil in ihm, der das Haupt ist aller Mächte und Gewalten. Und daran halte ich fest. Jesus hat das alles für mich getan und ich habe Teil, ich bin in Christus, ich glaube an ihn. Und die ganze Fülle wohnt in Christus. Und an dieser Fülle, weil Jesus in mir lebt, habe ich teil. Und deshalb darf ich Gott danken, darf ich sagen, Gott, ich danke dir, dass ich jetzt in deine Berufung hineingehen kann, am heutigen Tag, was du für mich hast. Und das ist das, was Gott mit jedem von uns vorhat und auch tut, wenn wir einfach nur seinen Wegen folgen. Und dann sagt David in den letzten beiden Verse
von den Frevlern. Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen, der seinem Könige großes Heil gibt und Gnade erweist seinem Gesalbten, David, und seinem Hause, ewiglich.
Das steht am Ende. Er erweist dir Gnade. Unverdient, weil du ihm vertraust. Das ist das Lebensprogramm. Wenn du diesen Psalm 18 zu deinem Programm machst, wirst du erleben, wie Gott dich durchträgt, wie er dich wiederherstellt, wie er dir vergibt, wie er dich in deine Berufung hineinführt, wie du deinen Feinden ins Angesicht schauen kannst und wie du erleben kannst, wie Gott durch dich wirkt. Wie du sozusagen ein Stellvertreter bist für seine Macht, für seine Herrlichkeit. Ich schließe mit Offenbarung 1, Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir für diesen Psalm. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Und du siehst jeden Einzelnen. Du hast David inspiriert, du hast ihn geführt durch diese vielen Zeiten, getragen. Und du hast ihn inspiriert, genau diesen Psalm aufzuschreiben, nachdem er durch diese schweren Zeiten gegangen ist, damit wir sozusagen eine Betriebsanweisung haben für unser Leben. Und ich bitte jetzt besonders für meine Brüder und Schwestern hier, für uns alle, dass wir dieses Handwerkszeugs nutzen. Nutzen in unserem Leben, nutzen in unseren Lebensumständen und nicht aufgeben. Und du hast einen wunderbaren Plan mit unserem Leben und dass wir in den Lebensumständen, wo wir jetzt gerade drin stecken, dass wir erleben, wie du uns durchträgst, wie du uns durchträgst, hilfst, auferbaust, dass du meine ganze Identität sein darfst, dass du meine Not siehst. Und weil du mein Gott bist, greifst du ein, weil mein Stand vor dir heilig ist. Und so komme ich wieder neu zu dir hin. Da, wo ich vielleicht wieder einen anderen Weg eingeschlagen habe. Ich komme zu dir, ich demütige mich vor dir. Ich danke dir für deine Vergebung, für das Kreuz, für die Erlösung, Jesus. Danke, dass du meine Hilfe geworden bist und dass du meine Feinde siehst und mir hilfst, dass ich erhobenen Hauptes durch das Leben gehen kann. Und dass ich in meiner Berufung wachsen darf. Und mein Leben zur Anbetung wird. Danke, Jesus. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die jetzt heute Morgen hier sind, die noch nicht mit dir leben, für die du vielleicht nur irgend so ein religiöses, so ein Beipack bist. Du sagst, jeder, der die Stimme, meine Stimme anrufen wird, dich als Erlöser anrufen wird, der wird errettet werden. Zu dem wirst du kommen und wirst ihm gnädig sein, wirst ihm vergeben, weil du alles getan hast, um uns neues Leben zu geben. Weil du uns dann gerecht machst vor Gott. Unabhängig von dem, was wir alles getan haben, an Schuld, womit wir zu kämpfen haben. Wir dürfen jetzt gerade zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst, ja, dass niemand hier ist, der nicht Frieden gemacht hat mit dir. Jesus. Ich spreche jetzt einfach mal ein Gebet für dich, der du sagst, ich habe das so noch nicht erfasst, dass du Jesus einladen darfst in dein Leben. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen zu mir gesprochen hast. Und ich komme mit all dem, was ich habe an Ballast und lege es ab bei dir. Ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um diesen Ballast und meine Schuld zu nehmen und sie mit ans Kreuz zu nehmen. Danke, dass du für meine Sünden und Schuld gestorben bist. Und weil du lebst, auferstanden bist von den Toten, darf ich auch leben. So lade ich dich jetzt ein in mein Leben. Mach mich neu. Mach mich heilig. Gib mir deinen neuen, heiligen Geist. Danke Gott, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du nicht mehr Richter bist, sondern Vater. Und ich ergreife deine Hand und möchte mit dir in die Zukunft gehen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns jetzt einladen, dass während wir vor ihm stehen, dass wir Gott anbeten. Einfach ihm antworten, auch auf das, was du jetzt gehört hast. Und wir werden das jetzt gleich tun mit einem Lied, dass er die Siegeskrone trägt. Und während wir dieses Lied singen, wollen wir uns vorbereiten auf das Abendmahl. Wir werden dann die Elemente rumreichen. Das ist so eine Hammerantwort von dir jetzt, dass du sagen kannst, Jesus, danke, dass du zu mir gesprochen hast. Danke für deine Gnade, danke für deine Vergebung, dass du mich neu wiederherstellst, und ich möchte dieses Mahl nehmen als ein Zeichen, dass ich mit dir leben möchte. Und das ist ein Mahl der Vergebung. Du kannst das dann gleich mit den Elementen wieder ganz neu erfassen, wenn du das Brot nimmst und den Saft nimmst, dass Jesus sein Leib hingegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat für dich und für mich. Und er den Schuldschein zerrissen hat. Und ich möchte dich einladen, nimm das an. Für dich, für mich ganz persönlich. Er nimmt das weg. Er reinigt von aller Bitterkeit, von aller Sünde.